Willkommen zum Podcast des Ochs-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ochs. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ochs erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ochs-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Ochs-Podcasts. Heute sitzt hier neben mir Norbert, Enbert, Hedbert, Hammerhead. Wer bist du denn jetzt eigentlich?
Ich bin der Norbert, aber du kannst mich auch gerne so nennen, wie du möchtest.
Okay,
du hast ja schon angedeutet, ich mache halt verschiedene Sachen auch in meinem Leben, ne? Wie vielleicht andere Leute auch, nicht nur eine Sache.
Eine davon ist, und ich sage es, ist das, weil du mich darauf ansprachst, als ich in einem der letzten Podcasts hatte ich da etwas rumgedruckst und wusste nicht so genau, ist das jetzt eigentlich ein Pseudonym, das jetzt nur interne irgendwie wissen, oder wie offiziell ist es, dass du fürs Ochs gelegentlich schreibst? Deshalb wusste ich jetzt nicht eben Norbert, Enbert, Hedbert.
Ja, nein, ich hatte das nur irgendwann mal erwähnt, weil du hattest mich mal angefragt, ob du einen Bericht über das Medienprojekt Wuppertal machen könntest, wo ich halt fast 20 Jahre gearbeitet habe. Und da fand ich einfach, dass dass mein Job jetzt nicht unbedingt was im Ochs zu suchen hätte. So, das war so das Empfinden, was ich damals hatte. Deswegen habe ich vielleicht irgendwann mal gesagt, so, nee, halt das mal irgendwie ein bisschen getrennt. Aber eigentlich, sind das jetzt keine Pseudonyme, um mich da vor irgendwas zu verstecken oder sowas, sondern das sind halt Sachen, die sich einfach so ergeben haben.
Aber es ist ja durchaus eine Sache, die auch in einem Interview mit Guntram taucht das ja auf, dass viele von uns, die durchaus ja ihre Punk-Existenz oder Identität haben, sagen wir mal so, und dann noch das andere, ich sage es nicht bewusst jetzt bürgerliche oder normale Leben, sondern dieses andere Leben haben, und dass viele Menschen das durchaus auch aus bestimmten Gründen auseinanderhalten. Wie hast du das denn all die Jahre letztlich gehalten oder wie notwendig war das, diese Trennung von dem Bandtypen und dem Typen, der einen straighten, coolen Pädagogenjob macht?
Also ich habe das früher wahrscheinlich so ein bisschen mehr versucht auseinanderzuhalten, einfach weil ich da so direkt auch mit Jugendlichen da zusammengearbeitet habe und da hat das irgendwie nicht so richtig optimal reingepasst, so das, was wir da mit der Band halt teilweise gemacht haben. Ich habe irgendwann mal bei mir auf dem Schreibtisch war irgendwie ein Ausdruck von einem Foto, was irgendwann mal vor 20 Jahren entstanden ist, wo ein angedeuteter Arschfick mit mir und meinem Schlagzeuger zu sehen war. Und das hat jemand im Internet gefunden und mir da auf den Schreibtisch gelegt. Und das waren so genau die Sachen, so, wo ich jetzt nicht so wahnsinnig Bock drauf hatte. Und deswegen habe ich eigentlich immer versucht, das so ein bisschen auseinanderzuhalten. Jetzt mittlerweile, finde ich, ist dieses gesamte Punk-Ding und auch was Hammerhead macht, ist ja irgendwie auch so ein bisschen erklärt, gehört mittlerweile irgendwie auch so zum Kulturgut.
Popkultur.
Zur Popkultur irgendwie hinzu. Und das muss man nicht mehr jetzt jedem von vorn, also man muss es nicht mehr komplett erklären und von daher hat sich das so ein bisschen nivelliert und auf der anderen Seite habe ich jetzt nicht mehr so viel direkt mit Jugendlichen zu tun, so die mich dann irgendwie, wenn da ein 16-Jähriger, der sowas über die Nase hält, ja, das halt vielleicht ein bisschen, deswegen ist das jetzt bei mir so alles ein bisschen lockerer auch. So, wie gesagt, früher, vor 15 Jahren oder sowas, habe ich das doch versucht, so ein bisschen auseinanderzuhalten. Also jetzt ist neulich ist mir was ganz, ganz Nettes passiert, ist jetzt eher andersrum eigentlich. Ich hatte da irgendwie so eine überregionale Konferenz und da saß neben mir so mein fachlicher Vorgesetzter eigentlich, der nicht direkt beim Bundesfamilienministerium arbeitet, aber so an einer Stelle, die eng mit denen kooperiert und wie gesagt, ein ziemlich hochgeordneter Typ. Und er hat dann, ich war an meinem Handy und hat er gesehen, dass ich da so ein Hammerhead-Bild auf meinem Handy hatte und dann meinte Hammerhead und dann war halt während so einer Diskussion und dann habe ich es ihm so angedeutet, dass ich das bin. Und dann hat er dann direkt da rumgescrollt und gesucht und er war halt totaler Fan, so, ne, war auf ein paar Konzerten von uns und mittlerweile ist halt so, gerade so im pädagogischen oder sozialpädagogischen Bereich, dass halt oft so Leute sind, die halt da auch aus unserer Szene sind und wenn die dann irgendwie in meinem Alter oder auch so ein bisschen jünger sind, da sind das auch so mittlerweile ja auch irgendwelche, ich sag mal in Anführungszeichen, wichtigen Leute oder sowas. Und ich glaube, das ist dann ja erforderlich. ich erzähle auch ganz gerne die Geschichte, wie ich vor ein paar Monaten habe ich dann mit einer Schule irgendeine Kooperation besprechen wollen. Wie gesagt, ich arbeite halt im Auftrag von so einem Bundesministerium und dann habe ich da so ein Programm vorgestellt und hat damit so einem Dr. Buchnauer zu tun gehabt und habe dann irgendwie einen auf seriös gemacht und dann dieses Bundesvorhaben vorgestellt und dann im Gehen ziehe ich dann so meine Jacke an und dann ist da ein Hemmert-Button drauf und dann meint er zu mir, Herr Bert. Ja, und da war das halt hier so ein quasi ein Mitarbeiter von dir.
Ex-Kollege Daniel Schubert.
Genau, genau. Und da hatten wir dann anschließend auch eine sehr, sehr erfolgreiche Kooperation, weil manche Sachen konnte man da auch sehr offen dann auch besprechen und das hat dann eigentlich auch eher geholfen. Also so ist das mittlerweile schon.
Ja, ist Punk das gelungen, was die 68er auch versucht haben, zwei Generationen früher, der Marsch durch die Institutionen?
Das ist, würde ich sagen, eher eine Form von Scheitern als von Gelingen. Also ich glaube, dass es halt so mittlerweile eine recht saturierte und in weiten Teilen rückwärts gewandte Geschichte ist, die so auch an Schärfe verloren hat. Also es gibt sicher ein paar Dinge, die ich jetzt mit diesen beiden Kollegen zum Beispiel, von denen ich gerade gesprochen habe, die man mit denen gemein hat und was auch durchaus gut ist und was sicher auch förderlich ist, aber es ist natürlich nicht subversiv. Oder ich rede ja gerade, wie gesagt, dass ich im Auftrag von irgendeinem Bundesministerium was mache. Also es ist, glaube ich, nicht, dass der Marsch durch die Institutionen so weit gelungen ist, als dass man das System stürzt, sondern es ist im Endeffekt ist es so ein, dieses Punk-Ding, glaube ich, doch ein systemstützendes Ding mittlerweile geworden. So. Und ich erkenne das und finde das halt schwierig auch, aber so ist meine Einschätzung. Ich meine, das kam ja auch so ein bisschen rüber in dem Interview, was ich mit dem Karl Nagel neulich geführt habe, bei diesen Chemnitz-Ausschreitungen, ne, da waren ja die Rechten, haben ja quasi den hässlichen Deutschen symbolisiert, den unsere Regierung und nicht haben möchte. Und dagegen wurde dann irgendwie das Konzert mit den Toten Hosen und Feinde seine Fischfilet gesetzt. Und im Endeffekt hat dann Feinde seine Fischfilet und die Toten Hosen haben da den guten Deutschen und den Staat repräsentiert. Und soweit ist es halt mittlerweile gekommen halt, ne, dass halt diese... Ich will das gar nicht sagen, dass es total falsch von denen ist. Und wie gesagt, Feinde Sahne Fischfilet ziehe ich echt meinen Hut vor. Die machen mich echt gerade. Die finde ich echt super, muss ich echt sagen. Aber die sind halt von ihrem Status und von der Rolle, die sie in der Gesellschaft spielen, sind sie nicht mehr so der Rand oder das Unten, sondern doch repräsentieren so eine gewisse Mitte. So. Und das so ist Punk, glaube ich, nicht gestartet. Und das bleibt aber, glaube ich, nicht aus, wenn die Leute älter werden. Ich glaube, ein paar Leute sind auf der Strecke geblieben dabei, die krassen Leute. Und die Leute, die jetzt noch da sind, ja, die repräsentieren diese Schicht eigentlich. So.
Ich hatte mich selber dabei beobachtet, am vergangenen Wochenende war Berichterstattung über in Berlin, wo sich irgendwelche YouTuber 400 auf dem Alexanderplatz irgendwie zum sich gegenseitig auf die Fresse hauen getroffen haben. Und da stand dann, der Background war dann wohl eher auch so Rap, deutsche Hip-Hop, also so dieses Diss-Thema und so weiter. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe das gelesen, dachte mir so, boah, was für verkackte Scheiß-Assis. Und beim zweiten Nachdenken habe ich mir gedacht, was unterscheidet diese Typen jetzt von, sagen wir mal, gut, vor 35 Jahren war der Alexanderplatz jetzt noch Teil des Unterdrückerregimes DDR. Da waren nicht wirklich Punks in dem Maße, aber in einer beliebigen deutschen Großstadt, sagen wir einfach mal Hannover, wo 400 Punks sich versammeln, ein bisschen mit Flaschen werfen und wo gekabbelt wird und vielleicht auch die eine oder andere Prügelei gegeben hat, aus welchem Grund auch immer. Und das waren einmal unsere Leute und nur war das lustig. Und gleichzeitig schaut man auf diese, so eine Szene wie die Rap-Hip-Hop-Szene, und das ist jetzt ganz wertfrei, nur von außen, ja, das sind halt auch spaßorientierte, erlebnisorientierte Jugendliche, wie man damals Punks oder rückblickend auch Punks qualifiziert. Und wir schauen so schon wieder so mit so ein bisschen despektierlich auf diese scheiß Assis. Aber eigentlich genau diese scheiß Assis, die ein bisschen Krawall machen, ja, die Punks sind das heute nicht mehr, sondern das sind halt andere Jugendsubkulturen. Ich werte das jetzt nicht gut, schlecht, muss man bringen, muss man nicht bringen, sondern von dem Aufmerksamkeitsfaktor kriegst du das von Punks heute nicht mehr.
Nee, aber was du ich kenne diese Geschichte nicht, diese YouTube-Absprache und dann mit der Hauerei. Es erinnert mich aber so, wie du es beschreibst. Es gab auch, ich glaube, bei den 94 Chaostagen gab es so eine Bierdosenschlacht halt. Und das war auch untereinander. Also, und das war auch so, so auf der Grenze zum eigentlich ziemlich gefährlich und assig, aber hat auch tierisch Spaß gemacht, ja. Und das war halt so, so auf dieser Kippe. Und das hört sich für mich ein bisschen so ähnlich, so ein bisschen so ähnlich an. Ich meine, es war ja auch so, dass die Chaostage zum Beispiel, die hatten ja auch jetzt nicht ein bestimmtes politisches Ansinnen, so dass man sagt, wir kämpfen jetzt für das und das, sondern das war einfach relativ grundlos alles, was ja auch der Clou an der gesamten Geschichte war.
Ein Flashmob letztlich.
So, und das, ich glaube, von außen betrachtet wird das auch ziemlich grauselig möglicherweise sich angeschaut haben und für jemand, der damals irgendwie mit Ende 40 war, vielleicht auch ganz grauenhaft, und wenn du halt selber da drin bist und das aber anders mitbekommst, siehst du das halt auch entsprechend anders. So, das hat, glaube ich, so mit der Entwicklung von Menschen zu tun auch. Ne? Wobei, wie gesagt, ich will das jetzt nicht alles komplett schlecht reden. Also auch, es gibt halt wirklich auch viele, viele Werte oder viele Grundverständnisse von Dingen, die wir jetzt, sagen wir mal, in unserer Generation haben und die man so durchträgt und die jetzt nicht nur Fashion waren und nicht nur oberflächlich, sondern die man dann auch mitnimmt in andere Lebensjahrzehnte. So, von daher, nur dass es halt irgendwie subversiv und besonders neu ist, muss man sich halt abschminken, glaube ich.
Du sagtest eben, so bestimmte Werte, die man mitnimmt, ich sehe das ja, dass sehr viele, wahrscheinlich überproportional viele Menschen im Vergleich zur Normalbevölkerung, irgendwas im pädagogischen Bereich machen. Wenn ich jetzt mal so unter der Ox-Schreiberschaft anschauen würde, wie viele Leute letztlich im weitesten Sinne in dem Bereich arbeiten, ist das schon erstaunlich hoch. Man könnte jetzt mal despektierlich sagen, so Helferkomplex, aber ja doch dieses irgendwas weitergeben, irgendwie anderen Leuten helfen, positiv zu irgendwas beitragen, das hätte man ja vielleicht jetzt auch nicht so im Grunde als so die Grundeigenschaft eines Punks vor vielen Jahren mal so herausgearbeitet. Aber irgendwie scheint es ja doch was für die Leute eine Wichtigkeit zu haben, dieser Aspekt.
Na, ich finde, dass halt so Punk oder Hardcore so aus der Generation, aus der ich komme, also so ab Mitte der 80er, so davor kann ich ja auch nicht sprechen, aber so ab Mitte der 80er, Anfang der 90er, da wo ich so richtig da so reingekommen bin und total aktiv war, da wurden ja in der Punk- und Hardcore-Szene total viele Sachen ja schon vorgegriffen, die jetzt so in der Mainstream-Gesellschaft angekommen sind. Also das Thema Veganismus war ja damals Ende der 80er oder Anfang der 90er total, also gesamtgesellschaftlich gesehen, spielte ja überhaupt gar keine Rolle. Und das war aber innerhalb der Szene, war das schon ein Thema. Oder auch jetzt Sexismus-Thema, was jetzt gerade so ein bisschen wieder am Kommen ist, ist ja auch eine Sache. Es wurde dann nicht irgendwie immer, es war immer nicht ein perfekter Umgang in der Szene damit, aber es war immer ein Thema und so Sachen kommen halt jetzt irgendwie in der Gesamtgesellschaft an. Ich glaube, das ist schon, dass da ein paar Sachen an so einer kleinen Subkultur, dass da ein paar Sachen vorweggenommen wurde, weil das waren jetzt, glaube ich, teilweise nicht die allerblödsten Leute, die sowas machen. Ja? Und dann ist es halt grundsätzlich so, dass, wenn du sagst, es sind viele, viele Pädagogen oder sowas aus dieser Szene, es ist ja, glaube ich, auch so, dass es ja Leute gibt, die sehr so tendenziell egoistisch veranlagt sind und sagen, meins und wir und mein Volk und meine Leute und ich. Ja, und es gibt halt Leute, die versuchen zumindest so ein bisschen so über den Tellerrand hinwegzuschauen. Ja, und tendenziell sind halt diese Hardcore-Aktivisten oder sowas sind ja schon Leute, die so ein bisschen über den Tellerrand hinweggeschaut haben. Und aus dem Grund sind das wahrscheinlich auch Leute, die so ein bisschen im pädagogischen Bereich auch landen und weniger Leute, die da so total konservativ oder so ich-bezogene Leute sind. Ich finde, das ist dadurch doch relativ nachvollziehbar. Und das meine ich halt mit gemeinsamen Werten, die man vielleicht hat, mit Leuten, die halt auch so eine Sozialisation haben. Also ist halt, wie gesagt, jetzt in meinem Umfeld, ich bewege mich auch sicher in irgendeiner Blase von Menschen. Ja, also sind ja die Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe, sind wahrscheinlich jetzt nicht so der totale Durchschnitt, aber wenn ich auf Menschen treffe, sind ja erstaunlich viele, die zum Beispiel meine Band kennen. Auch wenn ich Leute neu kennenlerne, ich treibe mich halt mit solchen Leuten einfach rum. Und wenn ich mich in so einem pädagogischen Kontext bewege, ich meine, ich mache da halt Sachen, wo ich auch zumindest inhaltlich zu stehen kann. Und dann treffe ich halt auf Leute, die so einen ähnlichen Background auch haben. So, und ich denke, das hängt halt damit so ein bisschen zusammen.
Wir waren also schon vor 25 Jahren diese linksgrün versifften Typen, vor denen die AfD uns heute warnt. Das ist eigentlich was, wo man stolz drauf sein kann, oder? Das hat gar nicht den ganzen Gender-Wahnsinn der 10er Jahre gebraucht. Wir waren schon vorher so verkommen.
Glaube ich tatsächlich. So, wobei das halt auch, was der Karl Nagel eigentlich ganz gut gesagt hat, das fand ich auch nochmal ganz gut, dass heute auch viele versuchen, zu den eindeutig Guten zu gehören. Und das hat Punk eigentlich früher nicht versucht. Also da wurde sich auch mal getraut, irgendwas zu machen, was halt eigentlich total scheiße war. So, und was halt nicht eindeutig gut ist. Und das ist vielleicht ein bisschen Flötengang tatsächlich. Also dass man halt auch Sachen macht, die nicht eindeutig korrekt sind, ja.
Damit sind wir eigentlich ja bei deiner Band. Wenn es in Deutschland eine Band gibt, die für, wie soll ich sagen, gepflegtes Flegeln und Pöbeln bekannt war und so wahrgenommen wurde, speziell auch natürlich in Frage, ob ihr so wart oder ob ihr so wahrgenommen wurde von Fans, die gerne irgendwie sowas haben wollten oder gesehen haben wollten. Kassierer sind vielleicht irgendwie so ein ähnliches Phänomen. Da sind wir natürlich bei dem, was du als Phänomen eben beschrieben hattest. Also was, jetzt mal so ganz offen gefragt, wie echt waren Hammerhead damals und wie anders sind Hammerhead im Vergleich zu damals? Weil natürlich, ich denke doch, bestimmte Aktionen, die man damals so gebracht hat, mit dem, was man heute macht, da lächelt man amüsiert so, ja, haben wir damals echt gebracht. Das kann man ja nicht mehr so unbefangen und aus dem Bauch raus einfach bringen, so Aktionen, die man damals irgendwie gebracht hat oder sich geäußert hat oder sonst irgendwas.
Nee, aber es ist ja so, dass, weiß nicht, wenn der, bei uns war das zumindest so, wenn du so Anfang 20 bist und sowas, dann hat so eine Szene ja auch eine totale Wichtigkeit für die eigene Identität. Das ist jetzt bei mir mittlerweile ein bisschen weniger, das spielt auch alles noch eine Rolle oder so, aber man hat da irgendwie auch einen Job, man hat eine Familie, man hat verschiedene Dinge, die er immer tut. Und, aber damals hat die Szene doch so auf das Leben so einen wahnsinnigen Einfluss auch gehabt. Und wenn du dann in so eine Szene reinstartest und denkst, boah, hier ist alles irgendwie anders und cool und hier denken die Leute selber und dann merkst du auf einmal, wenn du sagst, Nazis raus, applaudieren sie alle, ja, wenn du auf der Bühne stehst, da applaudieren alle und dann sagst du, Fotze, dann sagen alle, so, sie sind dagegen. Und wenn du das merkst, so, das ist auch eigentlich eine total doofe Masse ist, vor der du da stehst, die da so wie pavlovsche Hunde teilweise auf bestimmte Signale reagieren, dann fängst du halt an, damit zu spielen, ja. Und das war halt unser Weg, damit umzugehen, würde ich sagen. Ich habe ja hier neulich ein Interview fürs Ox gemacht mit Boren und der Club of Gore. Die haben ja damals als 7-Inch Boots gestartet, waren auch so New York Hardcore und Straight Edge Band. Und die haben auch ganz schnell gemerkt, ey, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, die Leute sind alle total gleichgeschaltet und alle haben die gleichen Klamotten an, haben die gleichen Sprüche drauf und es gibt halt diese Codes und das hat die ja halt total genervt und die sind halt so damit umgegangen, dass sie gesagt haben, okay, die wollen jetzt irgendwie positive Hardcore hören, jetzt machen wir halt was ganz anderes. Ja, und die haben sich dann irgendwie so musikalisch auch in eine andere Richtung entwickelt und haben was ganz anderes gemacht, aber auch motiviert dadurch zu sagen, wir haben da jetzt keinen Bock drauf, dass die Leute dann eine gewisse Erwartungshaltung haben und man spult so eine Nummer ab wie, ich sag mal, die Rikers oder sowas, mit denen, also über die habe ich auch mit denen aber gesprochen, die halt eins zu eins so ein Klon eigentlich sind von irgendwelchen Ami-Bands und machen das Ganze nach und das funktioniert natürlich auch, ist aber natürlich strunzendoof. Ja, und ich meine, Hammerhead haben halt ihren Weg gehabt, so damit umzugehen, als man merkt, dass die Mechanismen laufen so, wir haben ja halt keinen Bock darauf, das so zu machen. Und dann dann hat man halt Fotze gesagt und dann auf einmal war das Geschrei ganz groß und dann ist man halt teilweise über das Ziel total hinausgeschossen, was ja auch Spaß macht. Ich meine, dafür ist ja eine Punkband auch da, über das Ziel hinauszuschießen. Das ist ja, wie gesagt, nicht dafür da, dass man irgendwie saubere, coole Musik macht und immer nur die richtigen Sachen sagt, sondern genau irgendwelche Grenzen auszuloten. Und du kannst die Grenzen auch nur ausloten, wenn du sie überschreitest. Ja? Also von daher ist da auch viel... war da auch viel Scheiße, aber das hat halt auch Spaß gemacht und war halt auch gut. Und viele Leute fanden das ja auch fand das ja auch gut. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was bewegt. So, das war jetzt nie unser Ansinnen, glaube ich, dass wir da Leute ändern, aber einfach mit so einer gewissen Langeweile und so einer Gleichschaltung innerhalb einer Szene irgendwie ein bisschen zu spielen, das war es schon. Auch wenn man sich vielleicht jetzt das jetzt nicht so reflektiert gedacht hat, wie ich das jetzt gerade erzähle. Ja? Aber ich glaube, das steckte schon so ein bisschen dahinter.
Im Englischen gibt es diesen Ausdruck Tongue-in-Cheek. Also letztlich so dieses ironisch reflektierte Herangehen daran. Kannst du dich eben, du hast es halb eben schon beantwortet, reflektieren, ob ihr damals durchaus auch in der Band das so, also jetzt aktiv auch besprochen, diskutiert habt? Oder war das doch eher eindimensionaler?
Nee, das war nichts geplant. Es war nichts geplant. Es war so, ich weiß nicht, ich kann mich an die Hälfte der Konzerte nicht erinnern, weil ich zu besoffen war. Und ansonsten kann ich mich daran erinnern, dass ich halt auf der Bühne gestanden habe und dann gestaunt habe, was unser Sänger da so erzählt oder macht. Ja, also das war nicht, ich fand es immer spannend, selber überrascht zu sein, was jetzt passiert. So, und wir haben das ja früher auch ja alles ziemlich offen gehalten, so in den 90ern, so Mitte der 90er. Wir hatten ja auch keine Setlist oder sowas. Wir haben ja die Stücke in irgendeiner Reihenfolge gespielt und irgendwas gespielt, auch einmal ein Stück dreimal oder irgendwie jetzt machen wir eine Jazz-Improvisation oder ich weiß es nicht. Und einfach mal geguckt und kommen lassen und das war halt ganz, hat Spaß gemacht im Machen und war jetzt nicht geplant. So, es war halt Spaß gemacht.
Du hast selber Kinder, kennen die auf irgendwelchen medialen Aufzeichnungen, wie etwa jenen legendären Film, wissen die, was der Papa damals gemacht hat? Sind die im Alter, wo sie das schon verstehen oder nicht verstehen können?
Ja, die sind, der Jüngste ist 8 und der Älteste wird jetzt 13 und dazwischen sind noch Mädchen. Die wissen davon, was die jetzt im Internet suchen und finden, weiß ich jetzt im Einzelnen nicht. Also wenn sie nicht ganz blöd sind, haben sie ja Zugang zu allem. Ja, damit muss man halt leben, aber ist ja, wie gesagt, Kunst. Und ja, wie gesagt, mein ältester Sohn war jetzt vor einem halben Jahr, als wir in Wuppertal gespielt haben, mit beim Konzert dabei und da hat er es halt so mitbekommen und fand das, glaube ich, auch ganz cool. Ansonsten finden die Musik ziemlich scheußlich. Also sie können mit der Musik gar nichts anfangen, finden das total grauenhaft und dass dann nur geschrien wird und ich musste da jetzt noch nicht so viel erklären. So, die kriegen das halt mit, die wissen ja auch, wie ich so bin und die kennen meine Bandkollegen und ich weiß nicht, wie sehr die das irritiert.
Sprechen wir über dein Schreiben fürs Ox. Es ist schon. Kannst du es in Jahren zurückblicken, wann das eigentlich war, dass du mich das erste Mal gefragt hast?
Ja, ich weiß noch, da kam dieses Homestory-Magazin raus vom Ferdinand Führer und von dem
Euten.
Roland von Euten.
Von Euter.
Und das kam, glaube ich, so vor etwa 4-5 Jahren raus. Und das bekam ich in die Finger, weil da ist ja auch Hammer drin, beziehungsweise die haben eine Story über den Tobias geschrieben. Und dann hat der Tobias das Heft mit angeschleppt, irgendwie als wir mit der Band unterwegs waren und dann habe ich dieses Heft auf der Fahrt da gelesen und ich habe mich halt kaputt gelacht. So. Also ich fand das echt, echt der Hammer und ich konnte mir aber nicht so richtig erklären, wer das genau wie gemacht hat. Also ich irgendwie war das zu gut geschrieben, als dass das jetzt irgendwer geschrieben haben könnte und ich dachte auch, diesen Namen sei ein Pseudonym. Ich habe die mal gegoogelt, die gab es irgendwie da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht und ich dachte, aber es ist eigentlich zu gut dafür geschrieben. Und mich hat total interessiert, wie haben die das sind ja auch so ein bisschen so von den Ärzten und der Tokotronic-Leute sind da drin, haben die jetzt alle gefragt oder haben die das einfach gemacht? Also dieses Heft hat mir viele, viele Fragen halt so aufgeworfen, die ich halt gerne gewusst hätte. Und dann hatte ich so spontan die Idee, ein Interview mit denen zu machen. Das Ox finde ich jetzt nicht so super geil, aber ich lese es trotzdem irgendwie seit immer schon eigentlich relativ regelmäßig und dachte, vielleicht mache ich das fürs Ox, so, weil dann liest das auch jemand. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, ein Interview zu machen, was nachher irgendwie keiner liest. Und dann habe ich so die Strategie gefahren, dass ich die angefragt habe, ob ich fürs Ox ein Interview machen könnte, in der Annahme, dass du das schon nehmen würdest. Und dann habe ich dich angefragt parallel, kann ich ein Interview mit denen dir machen, ohne zu wissen, ob die das überhaupt wollen. So, also ich habe jetzt zu beiden Seiten gesagt, das geht schon von einer Seite klar, stimmt aber gar nicht. Und aber dann hattest ja du dann gesagt, ja, mach mal, und die hatten auch Bock darauf. Und ja, das so. Und seitdem mache ich halt immer, wenn mich irgendwas interessiert und ich da selber Bock drauf hat oder ich will die Band mal selber kennenlernen oder so, dann mache ich halt irgendwie ab und zu was. So.
Also wenn diese großen Fragen auftauchen an andere, benehmen jetzt einfach dann auch so Künstler, wo man einfach denkt, so, okay, das, ich will jetzt einfach was wissen.
Genau, also das, wenn ich dann persönliches Interesse daran habe und es muss deutschsprachig sein. Mein Englisch ist halt so schlecht, ich würde jetzt keine Ami-Band interviewen. Und ja, was ich ganz gut finde, ist, dass du in der Regel dann immer sagst, ja, mach mal so. Auch zum Beispiel Florian Opitz hatte ich ja mal interviewt. Ist jetzt nicht in jedem Musikmagazin ein Interview mit einem Filmemacher drin. Und der kommt natürlich aus der Szene und hat natürlich auch einen Bezug dazu und das macht natürlich auch Sinn. Aber das finde ich dann schon ganz gut, dass das auch geht. Das haben mir aber auch mehrere Leute gesagt, dass die gerade das gut fänden, dass da irgendwie überhaupt noch sowas möglich ist, weil so im normalen Musikmagazin, da wird der Platz halt dafür verwendet, die Band XY, die gerade eine neue Platte rausgebracht hat, gerade auf Tour geht und gerade die Festivals spielt, die muss ja platziert werden. Und da ist dann eigentlich relativ wenig Platz für so ein bisschen randständige Personen und Themen. Und das finde ich ganz gut, dass das geht. Oder jetzt, wie gesagt, habe ich jetzt vor ein paar Wochen Bohren und der Club of War interviewt. Ist jetzt so mega zwingend auch nicht so vom Stil her bei euch ansässig, aber geht schon. Und was ich da ganz cool finde und was ich auch da gemerkt habe, ist eigentlich auch mal cool, eine Band zu interviewen, die nicht gerade eine Platte raus hat und die nicht gerade irgendwie auf Tour geht und ne, die gerade die große Runde macht und jedem Interview gibt, sondern genau zwischen diesen zwischen zwei Veröffentlichungen steht, da gibt es eigentlich die viel spannenderen Geschichten. So, ne, weil wenn die Platte raus ist, ja, dann ist es sowieso die beste Platte, die Band jemals gemacht hat und alle sind auf Wolke 7, weil alles geklappt hat und das Ding ist durch und ne, fühlen sich so wie du jetzt gerade, Ochs ist im Druck und alles ist getan und dann hat man die dicke Lippe. Und ich habe halt jetzt bei Bohren gemerkt, ja, die haben jetzt irgendwie seit ein paar Jahren keinen Schlagzeuger mehr und jetzt wollen sie das irgendwie kompensieren, wollen nicht irgendwie einfach jemand anderen dazu holen, jetzt haben sie die Songs fertig für die neue Platte, aber die sind noch nicht aufgenommen und ist halt gerade sowas, ne, wo jede Band halt durch das Tal geht zwischen zwei Releases, so, wie geht das jetzt weiter, wie halten wir die Band überhaupt am Kacken. Und Und eigentlich sind das die spannenderen Geschichten, finde ich, so zwischen Veröffentlichungen und nicht da gerade, wo sie sowieso jedem gerade ein Interview geben. So. Das finde ich auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen schade am Ochs, dass sich das diesen Marktmechanismen des Musikbusiness dann insofern dann doch unterwirft, als dass dann die Titelbilder sind dann doch meistens so die Promo-Fotos von der Band, die gerade eine neue Platte gemacht hat. Und das finde ich dann so ein bisschen schade. Ich finde, da könnte sich das Ochs noch ein bisschen mehr profilieren und nicht die Promo-Fotos von der gerade angesagten Band nehmen, sondern irgendwie was anderes. Und da ginge noch ein bisschen mehr, finde ich so. Ich meine, ich finde es gut, wie gesagt, dass grundsätzlich so ein Kram darin seinen Platz findet und dann möglich ist. Aber manchmal denke ich mir auch so, könnte man noch ein bisschen was rausholen.
Kann ich dir natürlich ein bisschen was dazu sagen? Das ist eine gute Vorlage. Grundsätzlich finde ich jedes Interview im Ochs gleichberechtigt, weil die Wichtigkeit, Anführungszeichen Wichtigkeit, Wichtig kommt von Wicht, ganz grundsätzlich, aber die jemand in der Band zuspricht, ist immer eine völlig individuelle eine Band, die ich jetzt zum Beispiel, wo du gerade Bohren, Club of Gore, was dann für die Juni-Ausgabe kommen wird, das ist eine Band, die mich persönlich eben einfach aus ganz persönlichen Gründen halt Hintergrund, thematisch, und das Interview werde ich mit Interesse lesen, interessiert mich halt eigentlich halt gar nicht. Aber das, was den einen halt so gar nicht interessiert oder kalt lässt, für irgendjemand anders ist es genau ein total wichtiges Ding. Das ist immer eine Frage des Kontextes, des Alters. Das merke ich halt immer wieder, wie Menschen auf irgendwas reagieren, wo ich selber sagen würde, okay, spannend. Und da ist natürlich auch wieder genau dieses, so diese Schwarmintelligenz der Ochs-Schreiberschaft eine ganz wichtige Sache. So wie du, kommen ja immer wieder Leute an mit irgendwelchen, ich benutze das böse Branchenwort, Themen und sagen so, hey, da würde ich gerne was damit machen. Und für mich ist dann immer derjenige Schreiber oder diejenige Schreiberin, die sagt, ich finde das jetzt aber interessant und spannend, für mich so der Gewährsmann oder die Gewährsfrau zu sagen so, okay, wenn er das jetzt gut findet und er seine Zeit damit verbringen will, dann hat er es ja sicher irgendeine Art von Berechtigung und dann bilden wir es einfach mal ab. Letztlich kann dann aber auch jeder Leser und jede Leserin dieses Interview, die einen sagen, ja, die sagen ja gar nichts, ja, manchmal, vielleicht hat die Band ja dann auch gar nichts zu sagen und dann ist die Aussage, okay, diese Band hat tatsächlich nichts zu sagen und andere überraschen durch Aussagen, wo man sagen, okay, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich finde, jedes Interview für sich hat seine Berechtigung, das ist das eine. Und das andere, natürlich steht auch das Ox, und das versuche ich auch in meinem Editorial immer klar zu machen, natürlich unter einem gewissen wirtschaftlichen Druck, du musst dieses Ding halt einfach verkaufen. Dann gibt es natürlich auch Bands, wenn ich jetzt dieses Heft nur mit Bands machen würde, die Ultra-Insider-Szene Coming Up kennt noch keiner, dann wird das halt auch keiner kaufen und keiner abonnieren. Also das ist so eine Mischung, die muss halt stimmen, so dass das Obskure, das irgendwie keiner kennt, wo man dann wegen so einem Flo Opitz, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, würde sich keiner das Heft kaufen. Aber die Leute kaufen das Heft wegen einer anderen Band und lesen das Interview, so zumindest meine Theorie, und sagen so, ach, spannender Typ, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Wow, cool, dass ich das jetzt auch noch so quasi durch die Hintertür mit reingeschoben bekommen habe. Cool, hätte ich sonst irgendwie verpasst. Und ich denke, das macht halt diese Mischung aus und das muss ich halt auch durchaus auch als Herausgeber, als Chefredakteur, als Heftmacher aushalten, so diesen Widerspruch zwischen Sachen, die wo man jetzt, wenn man das im Quartett, es gibt ja immer einmal im Jahresende gibt es dieses Quartett von einem Typen aus Hamburg, so ein Benefiz-Punkrock-Band-Quartett. Und da musste dann im Vorfeld, bin ich halt einer der Juroren im Vorfeld, wo es dann darum geht, welche Karten nachher irgendwie so die Trumpfkarten sind im Quartett, wo ich dann irgendwie Bands durchwerten soll, von 9 Punkten bis zu einem Punkt runter, in verschiedenen Kategorien, welches jetzt die Szene-relevanten und wichtigen Bands sind. Und dann musst du natürlich einfach, du weißt, es gibt welche mit 9 Punkten, es muss welche mit einem Punkt geben. Und im Grunde hat dann eigentlich keine Band diese 1 oder 2 Punkte-Wertung verdient, aber irgendjemand muss es halt abbekommen. Und so musst du halt durchgehen, irgendjemand muss es ja machen. Und das bin halt dann in dem Augenblick ich. Und das muss ich aushalten. Und da muss ich natürlich jetzt auch deine Kritik oder deine Wertung dazu so hinnehmen. Aber da sage ich auch so, ja, ist aber halt so, kann ich halt faktisch tatsächlich nicht ändern. Hm. Und das Traumheft, das jeder Einzelne so hätte, könnte es geben, aber ich glaube, das hätte dann nicht mehr, das wäre nicht mehr das Ox. Das wäre dann wiederum so ein monothematisches Heft, das irgendwie so in einer Ecke der Szene rumdumpeln würde und weitaus weniger Leute erreichen würde, als sie es jetzt erreicht und damit auch viel weniger so Mitnahmeeffekte hätte, wo du irgendeinen 22-Jährigen, der sich dafür neu für Punk interessiert und das über eine Band einsteigt, die du vielleicht mit dem Arsch nicht anguckst, dann aber irgendwas anderes mitbekommt, was er gar nicht auf dem Schirm hätte und andersrum. Also genau all diese Effekte würden dann eben bei einem sottenreinen Reader mit einer bestimmten Art von Stories, die jetzt 100% deinem Geschmack entsprechen würden, das würde halt keiner kaufen und auch nicht in dem Maße abonniert werden, als dass es irgendwie ein Geschäftsmodell ergeben würde.
Aha. Ja, ich musste wissen. Also ich glaube, es ist ja, das letzte Jahr war ja das große Jahr des Musikjournalismus-Sterben, wurde ja so tätowiert. Eine Intro ist eingegangen, Specs hat zugemacht und so. Und dann haben sie alle, ich habe mich total gewundert, gerade beim Intro, als wäre das Intro so ein mega geiles Fanzine gewesen, ja, also es wird da rumgeheult von Leuten, dann denke ich mir, also das Intro war echt ein Anzeigenblättchen und das haben vielleicht coole Leute gemacht, die vielleicht einen guten Musikgeschmack hatten, aber ich habe es im Heft nicht angesehen, so, und meinst du, einer von diesen Intro-Hoshis hätte irgendwann mal in den letzten 20 Jahren Hammerhead mal gebracht? Nein, haben sie nicht, weil wir eben keine Anzeigen schalten und weil wir nicht mehr im großen Label sind. Die haben das alle, als sie die Texte abgetippt haben, hören sie gemeinsam Hammerhead, würden das aber nicht reinnehmen. Ich habe irgendwann mal geschrieben, ach, dann mach doch mal irgendwie hier und so darüber. Nee, irgendwie, der Platz wird halt verkauft im Endeffekt. Und dann muss das halt auch meiner Meinung nach sterben. Dann hat es auch keine Berechtigung mehr, ja. Wenn die Leute nicht schreiben, wo sie Bock drauf haben, sondern einfach nur noch irgendwie danach, wer zahlt da was? Und die Musikindustrie ist halt irgendwie, die müssen jetzt mal anders rechnen, als sie es irgendwie die ganzen Jahre gemacht haben, wo sie vielleicht viel zu viel verdient haben. Und dann gehen solche Magazine halt einfach mit ein. Und ich glaube, dass es nicht besonders förderlich ist, wenn jetzt mal eine Band wie Broilers oder Feine Sahne Fischfilet bringt eine neue Platte raus und hast du da 5 Magazine nebeneinander liegen, die alle Broilers oder Feine Pfanne seine Fischfilet-Promo-Foto vorne drauf haben. Ist, glaube ich, nicht, dass das verkaufsfördernd ist. Das finde ich dann total öde. Ja, und das ist halt ganz häufig so, dass halt bestimmte Bands oder, ich weiß nicht, kennst du ja alle, ne? Also halt die größeren Bands, die quasi so aus unserer Szene kommen, dann hast du die dann überall vorne drauf und dann geben sie überall quasi das gleiche Interview. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, finde ich langweilig. Und da glaube ich, das ist glaube ich auch für die Magazine ein bisschen gefährlich, weil dann wird das Ganze so ein bisschen austauschbar. Und ich finde, es gibt auch nichts Langweiligeres als ein professionell gemachtes Promo-Foto von einer Band. Also ich finde, ein guter Live-Shot ist tausendmal geiler oder wo sich der Sänger in der Nase popelt, ja. Aber ich finde diese Promo-Fotos, ey, bei einem Fanzine denke ich mir, ey, das spricht mich nicht so an, gelinde gesagt.
Okay,
das, ja, finde ich halt ein bisschen schade.
Mhm. Gut, ja, nehme ich einfach so hin, dass...
Aber vielleicht funktioniert es auch, vielleicht hast du ja recht, vielleicht würde der ganz andere Kram dann nicht mitgezogen und du würdest weniger verkaufen, das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. So. Ich kann mir vorstellen, dass man da ein bisschen experimenteller sein könnte.
Ja, ich habe, also in der Vergangenheit gab es immer, ich nenne es bewusst keine Namen, Versuche mit, oder Bands, die dann zwar jetzt, wie soll ich sagen, hier redaktionsintern unserem guten Geschmack absolut entsprochen haben, aber wo man dann auch durchaus an den Kioskverkäufen gesehen hat, okay, die Idee war gut, aber der Effekt nicht leider völlig negativ, aber das funktioniert oftmals halt nicht. Aber ich denke, da sind wir auch wieder bei diesem Ding. Vieles funktioniert oftmals doch ganz anders, als man denkt. Und andererseits ist natürlich, sind wir jetzt bei diesem Ding, was ist so ein Thema? Ja, natürlich so feine Sahne Fischfilet. Da haben wir aber damals zum Beispiel, wir versuchen auch immer wieder diese Fotos, die wir dann auf die Titelseite haben, das sind dann zwar natürlich oftmals auch so Fotoshootings, aber die sind dann, dieses eine Foto wirst du in der Regel nicht anderweitig irgendwo finden. Das ist das eine. Zum anderen, Feine Sahne Fischfilet tatsächlich war meines Wissens auf keiner anderen Titelseite bei irgendeinem Musikmagazin drauf, weil auch da musste man überlegen, was soll es denn noch für ein Heft geben, was das bringt. Musikexpress, Feine Sahne Fischfilet, nein, machen die nicht. Rolling Stone, nein. Visions macht es auch nicht. Intro, ja, gibt es nicht mehr. Specs sowieso nicht. Und dann bleiben halt maximal Trust Ox Plastic Bomb irgendwie so an Kiosk-präsenten Magazin, wo sowas vorkommen könnte. Also oftmals sind wir tatsächlich, das ist so doof das jetzt klingt, ist die Situation für Musikpresse, gedruckte, tatsächlich schon so verkackt, dass das Ox für viele Bands tatsächlich dann, wow, Ox Titelstory, das ist so, wie weit du es als Band nach oben schaffen kannst, solange du jetzt nicht die Toten Hosen bist. Und da gibt es ja sogar dann auch wiederum von den Metal-Magazinen und so weiter, da macht dann eher wieder der Musikexpress oder sowas eine Titelstory, aber von diesen anderen Heften, also das ist schon interessant, dass das Ox dann ja oftmals das einzige Heft ist, wo zu so einer Band, die jetzt für dich und für mich schon total groß ist, die einzige Titelstory ist. Das gut. Ist das Verblüffende. Also oftmals sieht es so von hinten rum immer noch mal anders aus, als man das so aus dem Szeneblick heraus sieht.
Ja, aber wir machen ja nicht Norbert interviewt Joachim, sondern andersrum.
Ja, ich habe das wieder über dich reden.
Ich habe das Heft aus der Hand genommen, entschuldige bitte.
Ja, genau. Nein, das, aber ich sehe ja durchaus den Erklärungsbedarf. Ich fühle mich jetzt mit dir auch nicht angegriffen in der Sicht. Aber ich finde das eine interessante Beobachtung. Und aber die finde ich ja auch eine gewisse Erläuterung verdient, warum irgendwas so ist. Es ist, weil ich glaube, es ist eine Frage, es sind Fragen, die natürlich durchaus auch Leute da draußen so typische Facebook Post-Fragen, wie du sie jetzt gestellt hast. So,
ich dachte auch, darum ging es hier in dem Podcast so, dass das Ox erklärt sich so ein bisschen, was so hinter den Kulissen und warum.
Genau,
und so.
Ja.
Ne? Und das dachte ich, spiele ich dir mal die Karten.
Hervorragend, das haben wir genauso abgesprochen vorher, weil wir sind ja auch Teil der Lügenpresse.
Genau.
Aktionen, Hammerhead, wie aktiv bist du in dieser Hinsicht derzeit oder seid ihr?
Was Hammerhead angeht.
Ja.
Ja, also wir machen das ja unbeirrt weiter. Und es gibt zwar zwar dienstältere Punkbands in Deutschland, aber ich weiß gar nicht, ob es so viele Bands gibt mit dem gleichen Line-Up. Also normalerweise werden dann doch ein, zwei Leute mal ausgetauscht. Und das ist bei uns, glaube ich, doch so ein bisschen was Besonderes, dass wir fünf, genauso lang wie das Ochs übrigens, seit 89 so zusammenspielen. Und das ist auch so das Ding, dass uns das persönlich halt natürlich auch sehr zusammenhält. So, dass wir genau in dieser Konstellation mit der einen Unterbrechung von 4 Jahren, wo wir uns mal aufgelöst haben, eigentlich immer so mit diesen 5 Leuten auch zusammengeblieben sind. Und wir hängen halt auch sehr aneinander. Und dadurch, dass wir ziemlich weit auseinander wohnen, also ich komme aus Wuppertal, die anderen kommen aus Köln-Bonn, aber unser Schlagzeuger wohnt in Berlin zum Beispiel. Das heißt, wenn wir mal proben wollen, dann müssen wir uns irgendwie treffen und da kommt irgendjemand aus Berlin und gerade der Schlagzeuger auch. Also wenn ich mal fehlen würde bei einer Probe, wäre es ja nicht so schlimm, aber gerade der Schlagzeuger ist ein bisschen schwierig. Und daher machen wir alles so ein bisschen auf kleiner Flamme und gemütlich und machen so unsere 3-4 Konzertwochenenden im Jahr. Und wir haben aber seit Beginn dieses Jahres haben wir wieder einen Proberaum, ich glaube zum ersten Mal seit 10 Jahren oder sowas, der wirklich unser Proberaum ist und wo wir jetzt uns regelmäßig treffen und neue Songs schreiben. Und bis jetzt haben wir an jedem Probewochenende haben wir einen neuen Song gemacht und ja, mal gucken wir mal, ne, was das so gibt.
Jubiläumsjahr. Mhm.
Ja, also zum Jubiläumsjahr jetzt werden wir sicher nichts mehr veröffentlichen. Aber eigentlich wollen wir gerne nochmal was veröffentlichen. Wir machen halt gerade neue Songs und mal gucken, wie das so läuft. Aber wir sind eigentlich guter Dinge. Dann spielen wir dieses Jahr auf dem Ruppert-Rojo, um die Zugfahrten von unserem Schlagzeuger zum Proberaum zu finanzieren. Und dann machen wir als Teambuilding machen wir noch irgendwelche kleineren Gigs in irgendwelchen linksradikalen Zeckenläden. Und ja. Wo läuft das im Moment? Immer weiter.
Kann auch einfach noch ein paar Jahre so gehen, man hat ja...
Ja, genau, wir haben es ja auch nicht eilig. Ne? Ich meine, wenn das jetzt in den nächsten 10 Monaten nichts wird mit der nächsten Platte, dann halt in einem Jahr und 10 Monate. Also wir haben ja einigermaßen Zeit. So, stehen da nicht so unter Druck.
Gut, unter Druck stehen nämlich nur die Typen mit den Magazinen, die Deadlines zu bewältigen haben.
Ja, ich möchte auch nicht mit dir tauschen.
Gibt schlimmere Schicksale, sage ich immer.
Na, ich hatte auch mit Bohren nochmal mit denen gesprochen. Die spielen ja teilweise auch zum Beispiel, spielen ja echt große Dinger. Die haben auch in der Kölner Philharmonie mal gespielt und so. Und das sind ja schon, das ist ja auch so, dass man denken könnte, ja, wenn die es darauf anlegen könnten, vielleicht könnten die ja auch davon leben oder hauptberuflich Musik machen. Und die meinten aber auch so, dass du da, wenn du da in so einer Abhängigkeit bist, so, dann geht der Spaß halt auch gerne mal flöten. So, ne? Und ich habe auch nichts dagegen, wie gesagt, mal für ein Konzert oder 2 viel Kohle zu bekommen oder so. Oder ja, durchaus mal, dass da Geld bei rüberkommt. Aber ich glaube, wenn du als Band so angewiesen bist, dass die nächste Platte kommt und die nächste Tour kommt und das nächste Festival kommt, und wenn du da deine Existenz drauf aufbaust, da geht der Spaß halt auch ganz gerne mal baden. So, ne? Und von daher bin ich da auch ganz froh, dass wir auch nie so die Ambitionen hatten, das mal zu probieren oder sowas, sondern eigentlich war das immer so erfreulich unambitioniert. Man behält so ein bisschen andere Sachen im Mittelpunkt. So. Das finde ich ganz gut.
Dabei wären ja die 90er eigentlich genau der Zeitpunkt gewesen, als das für viele Bands ja funktioniert hat, dieses sich professionalisieren und tatsächlich dann treffen können oder treffen zu müssen, diese Entscheidung zwischen Band als Lebensinhalt oder eben das halt weiterhin nur als in Anführungszeichen Hobby zu betreiben.
Ja, viele ist auch relativ. Ich meine, wenn du sagst viele, dann hat man die im Kopf, die es dann irgendwie auch halbwegs geschafft haben. Also die ganzen Bands, die es irgendwie nicht geschafft haben, da die hat man einfach auch nicht mehr am Schirm. Unser Schlagzeuger hat ja damals noch bei Intricate gespielt und das war ja auch so Anfang der 90er doch echt so eine hoffnungsvolle Band, weil die musikalisch auch noch so ein bisschen trickreicher waren als wir. Und die haben dann auch bei Century Media unterschrieben und das ging ja bei denen dann auch so los. Und habe ich das halt auch so ein bisschen mitbekommen, wie dann aber so die Mechanismen auch sind, wenn du dann in so einer Mühle drin bist, dass sie dann halt irgendwelche Slots bekommen als Vorband. Die haben damals vor IST gespielt und dann haben sie dann 20 Minuten bekommen, haben dann 23 Minuten gespielt und haben einen tierischen Einlauf bekommen und hat das... Also war alles sehr unappetitlich eigentlich. Und als ich, also für mich war das so, als ich das mitbekommen habe bei denen, dachte ich, nee, also in dieses Fahrwasser könnten wir uns eh nie reinbegeben, weil das hätte auch nicht funktioniert. Ja, also selbst wenn wir es gewollt hätten, hätte das nicht funktioniert. So mal ganz abgesehen davon, ob wir das irgendwie als, ob wir da als Band gut genug gewesen wären oder nicht, aber allein so, wie wir so das ganze Ding genommen haben, hätte das nicht funktioniert. Und gewisse Sachen willst du ja auch nicht. So, und da hast du auch so ein bisschen, also wir haben da auch so ein bisschen unseren Stolz, den du da nicht abgeben willst. Und wenn jemand sagt 20 Minuten und du spielst 23 Minuten und musst dir von irgendjemandem was anhören, dann ist das nicht meine Baustelle. Auch nicht so als Zwischenstation, dass man sagt, aber nachher spielst du immer der Headliner. Also das macht man nicht. So. Und von daher, weiß nicht, traue ich da nichts nach eigentlich.
Okay. Mhm. Gibt es irgendwelche Pläne, die du bezüglich weiterer Interviews, Sachen, die du gerne nochmal interviewen würdest, Leute, mit denen du gerne mal sprechen würdest? Oder was du jetzt entweder selbst oder wo du sagen würdest, wegen Sprachbarriere, das würde ich im Ox gerne mal sehen?
Was ich gerne sehen würde. Ich bin total angepisst, dass das Guided by Voices, kennst du die? Magst du die? So halt.
Ja.
Bist nicht so richtig.
Ja, ja. Mag die, aber ist jetzt nicht so ganz oben.
Also für mich extrem wichtige Band, auf jeden Fall von früher. Und ich bin total angepisst, dass die eine kleine Europatour machen und nicht nach Deutschland kommen. Und das nächste ist in Holland und da spielen auf irgendeinem scheiß Festival, da habe ich keinen Bock drauf. Und ansonsten spielen in London, da ist schon alles ausverkauft. Und nach Lissabon fliege ich nicht. So. Mit denen hätte ich gerne ein Interview gemacht, wenn ich Englisch sprechen könnte. Ansonsten Volker Pispers. Muss nicht unbedingt sein.
WDR? Irgend so ein WDR-Typ.
Ah, oder? Du kennst ihn gar nicht.
Der Name sagt mir was, aber ich könnte es jetzt gerade nicht zuordnen.
Muss auch nicht. Ich habe mir das vorher überlegt, du würdest mich fragen, würde ich sagen, Volker Pispers. Aber du kennst ihn auch nicht mal.
Doch, also den Namen kenne ich, aber
falls noch jemand nicht dran ist, ansonsten mache ich das echt recht spontan. Also du hast relativ schnell eine Mail von mir, wenn ich die Idee habe. Also das war auch bei Born war so, ich hatte die Idee. Und dann hatte ich gesehen, die spielen da. Und dann habe ich dir eine Mail geschrieben und dann den direkt. Und dann war das irgendwie innerhalb von 10 Minuten war das irgendwie klar. Also das heißt, ich bin da relativ ad hoc. Du hattest mich auch mal angesprochen wegen so einer anderen Geschichte, dass man irgendwie bestimmte Leute interviewt und da irgendwie so einen kleinen Film macht. Da bin ich auch schnell dabei und dann oft muss ich mich immer ein bisschen zurücklehnen und mal überlegen, ist das überhaupt alles machbar? Kann ich das? Will ich das wirklich? Also so ein Ox-Interview ist auch schnell gemacht, Gott sei Dank. Und was mir echt aufgefallen ist, das hätte ich vorher nicht gedacht, ich habe echt viele Interviews in meinem Leben schon gemacht, so von meiner Arbeit her, irgendwelche, also jetzt nicht Band-Interviews, sondern das waren oft so persönliche Interviews und das war auch nicht geschrieben oder für Print, sondern das war gefilmt. Und dieses Schreiben, also dieses von dem Ton runter.
Transkribieren, sagen wir.
Transkribieren. Ich habe zuerst gedacht, ich übergebe das irgendjemand, der schnell tippen kann. Ey, das ist doch echt eine ganz schön kreative Arbeit so. Und das macht echt richtig Spaß. Also man liftet schon ganz schön so ein Interview. Also man kann, glaube ich, ein Interview ganz schön scheiße schreiben und man kann ein Interview ganz schön gut schreiben, glaube ich, auch. Und das habe ich, das macht mir echt auch Spaß. Also dieses Abtippen macht mir eigentlich total Spaß, weil das echt auch ein kreativer Job ist, was ich gar nicht gedacht hätte. So beim Filmschneiden oder sowas, das kannte ich, da kannst du ja auch frei schieben oder sowas. Ich kann es natürlich beim Tippen, kannst du noch krasser schieben und frei was dazu erfinden, was man natürlich nicht macht, ja, aber so eine Sache, den Sinn entsprechend aufzuschreiben, das ist schon eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Das mache ich eigentlich ganz gerne.
Eben, wenn man es nicht so transkribiert, wie es für eine wissenschaftliche Arbeit erfolgt, wo eben mit allen ja und sonstigen Formulierungen wird das ja dann für eine wissenschaftliche Arbeit, wenn das in so einen Anhang von irgendeiner Arbeit muss, muss das ja genauso niedergeschrieben werden.
Ja.
Genau das machen wir ja nicht, sondern bei uns ist ja tatsächlich, dass man manchmal aus Halbsätzen ganze Sätze dann macht, dass man Gedankengänge, die an einer Stelle aufgehört haben, dann nachher und dann zwei Sätze weiter fortgeführt werden, dass man das entsprechend zusammenstellt, damit das eben einen schönen Sinnzusammenhang gibt. Eine Zwischenfrage, die nachher gegebenenfalls einschiebt und Ähnliches. Das sind natürlich so Editierungsarbeiten, die man hier leisten kann, die aber halt tatsächlich eine Menge Arbeit bedeuten.
Ja, aber dann kann ich noch eine nette Geschichte erzählen. Karl Nagel-Interview. War echt ein langes Gespräch, war ein gutes Gespräch. Und da habe ich mir echt auch Mühe gegeben, das Ganze niederzuschreiben gut. Und der Karl Nagel hatte mir nach dem Interview gesagt, brauchst mir nicht vorzulegen, ist völlig, schreib einfach runter, kannst auch Sachen dazu erfinden, ist mir alles scheißegal. Ja? Und dachte ich, ja, wunderbar. schreibe das runter, habe nichts dazu erfunden, habe es echt so gut ich konnte aufgeschrieben und ich fand es echt super. Ich war super stolz eigentlich darauf, hat mir voll Spaß, also fand ich echt gut das Ding und habe es ihm dann doch vor Abdruck zugeschickt, weil ich dachte, ey, guck mal hier und der Joachim hat auch gesagt, dass er es gut findet, lies ihn mal durch und so wird es gedruckt und dann schickt er mir eine Mail zurück und sagt, das ist ja grauenvoll, so eine Scheiße, das muss ich mal komplett neu schreiben, so geht das nicht raus. Und dann habe ich ihn belogen, habe gesagt, das Ding ist schon im Druck, da ist nichts mehr zu ändern, ja. Und dann gesagt, okay, dann ziehe ich hier Einwilligung zurück und hat sich total, der große Anarchist war auf einmal extrem spießelig. Und ich weiß auch, woher das kommt. Also ich meine, der hat halt gerade einen Roman geschrieben und das ist halt, wenn du einen Roman schreibst, geht das halt fünfmal durchs Lektorat und wieder zurück und da ist natürlich jeder Satz, jeder Wort, jedes Kommata ist natürlich geschliffen. Das ist halt ein Interview, da war der halt nicht in dem Modus drin, der war halt in diesem Romanschreibmodus, ja. Ist nachvollziehbar irgendwie. Ich meine, du kennst es auch, die eigenen Werke, wenn da jemand irgendwie, ne, da ist man halt sehr empfindlich. Aber da hat er echt einen Tanz gemacht und dann hast du aber freundlicherweise dann doch noch den Druck gestoppt quasi und hast halt und hast du noch die presses. Und dann hast du noch die Version, die er dann selber überarbeitet hat, dann noch mal genommen. Aber ja, das fand ich schon ziemlich ja, das war ein Anfängerfehler von mir, dass ich ihm das noch mal gegeben habe, obwohl das gar nicht wollte, mache ich nie wieder.
Okay. Interviewfreigabe, ganz wichtiges Thema, da könnte man eine komplette eigene Podcast-Folge dazu machen. Die deutsche Journalismus-Tradition.
Ja, und mir war es total peinlich, dass zum zweiten Mal so eine Scheiße vorkommt, weil ich hatte die Schittlers seinerzeit interviewt. Und ich weiß es nicht, ob die mich da um eine Freigabe gebeten haben, keine Ahnung. Jedenfalls hat ja dann nachher einer von denen gesagt hat, ich habe meinen Job verloren, meine Existenz ist hinüber wegen diesem Interview im Ox.
Ja, ja,
aber... Und das hätte ich jetzt von den freakigen, coolen Schittlers, die irgendwie auf alles scheißen, halt auch nicht gedacht. Aber gerade die Leute, die irgendwie auf alles scheißen...
Die Schittlers so, waren halt nicht Hammerhead.
Das sind die schlimmsten, ja. Pingels, die man sich vorstellen kann.
Ja. So sieht das nämlich aus.
Ja.
Und ich finde, das war ein guter letzter Satz.
Nee.
Doch. Ich danke dir.
Okay.
Tschüss. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.